Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Radis Erben. Der Löwen-Podcast. Radis Erbe heute.
Peter Parkult ist einer der ganz Großen in der Geschichte beim TSV 1860 München. Er war Spaßmacher, Publikumsliebling, Torschütze vom Dienst. Er gehörte zu den unvergessenen Helden von Meppen. Sein Tor am 11. Juni 1994 beim 1-0-Sieg in Meppen besiegelte die Bundesliga-Rückkehr der Löwen. Später war Peter Parkholt Nachwuchstrainer, Co-Trainer von Werner Lorand und dann auch Cheftrainer in der Bundesliga. Und auf Platz 8 wurde er in der Bundesliga entlassen. Unglaublich aber wahr, aber dazu später mehr. Herzlich willkommen bei Radis Erben, Peter Parkholt.
Hallo.
Peter, seit einigen Wochen mischst du wieder mit im Profifußball. Wie schön ist das für dich, wenn jetzt immer mehr auf dem Nachwuchstrainer gesetzt wird, diese Chance im Alter von 61 dann bei Austria Klagenfurt noch bekommen zu haben?
Naja, ich muss dazu sagen, muss ein bisschen korrigieren. Ich war auch in den letzten Jahren im Profifußball tätig. Nur ist das halt natürlich ein bisschen untergegangen, weil man doch am Balkan ist. Und wenn man am Balkan ist, dann wird das ein bisschen immer so auf die Seiten geschoben. Obwohl auch dort muss man liefern. Auch dort kannst du nicht hinstellen und in die Hände klatschen und sagen, es geht weiter. Auch dort muss man als Trainer sich beweisen. Das ist mir Gott sei Dank bei zwei Vereinen ganz gut geglückt. Einmal mit den Albanern bis in die Qualifikation zur Champions League mit Cucchese. Und voriges Jahr mit in Montenegro mit Podgorica haben wir die UEFA Cup Qualifikation geschafft, aber das ist mir natürlich klar, das geht alles natürlich im, sage ich mal, in großen Fußballländern ein bisschen unter, aber es hat auch dort riesen Spaß gemacht, ich habe das auch dort immer sehr gerne gemacht, aber auch jetzt, bevor dass ich das Angebot von Austria Klagenfurt bekommen habe, schon eine fixe Zusage wieder gehabt aus Albanien und da war alles schon fix. Die haben schon nur mehr gerechnet, dass ich in ein paar Stunden in den Flieger einsteige. Es war alles geklärt und unter anderem hat sich dann sogar auch ganz ein guter Verein aus Malta, FC Valletta, gemeldet. Die wollten das auch noch fixieren, aber natürlich ist man lieber in der Heimat und außerdem Austria Klagenfurt ist ein Verein, den ich ja schon länger kenne, den ich ja schon einmal trainiert habe. Und das ist natürlich auch ein Verein, der auch unbedingt in die erste österreichische Liga wieder zurück will.
Peter, erzähl mal, und das wird viele Löwenfans interessieren, wie kam der Kontakt zu diesem Verein zustande, bei dem du ja schon mal gearbeitet hast?
Ich war, bevor das der Matthias Imhof und diejenigen Leute, die was da dahinter sind, zu den Austria Klagenfurt übernommen haben, war ich schon mit den Vorgängern in Kontakt, mit Peter Svetitz. Er wollte eigentlich immer mich hier installieren. Es ist aus anderen Gründen nie zum Finale gekommen, aber auch der Peter Svetitz war immer wieder interessiert, dass ich das da als Trainer übernehme. Und wie es sich das dann ergeben hat mit der neuen Gesellschaft aus Deutschland und mit Matthias Imhof. Und ich war mit Matthias Imhof ja auch vorher noch immer in Kontakt. Also nicht nur seitdem, dass er bei Austria Klagenfurt ist, sondern wir haben sie auch sonst immer wieder gehört oder auch zum Beispiel auch gesehen, wenn irgendwo was war, eben mit die Oldies oder sonst irgendwas. Und dadurch ist der Kontakt mit Matthias nie abgerissen. Und wie der Matthias das dann übernommen hat, war man natürlich dann öfters in Kontakt, war auch vor einem Jahr auch hier eingeladen beim Tag der offenen Tür, was wirklich eine sehr schöne Veranstaltung war, wo ihm noch Zuschauer zugelassen waren. Und so ist der Kontakt halt nie abgerissen. Und jetzt natürlich da im Dezember hat mich der Matthias dann einmal kontaktiert, ob ich es mir vorstellen könnte. Und natürlich hat mich das sofort interessiert und natürlich hat er sofort auch meine Zusage gehabt, weil das ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Verein.
Matze Imhoff, das ist nicht der einzige ehemalige Löwe, sondern auch Wolfgang Schellenberg, ehemaliger 1860-Jugendboss, arbeitet bei Klagenfurt als Jugendchef und der Herbert Paul, der ist dein Spieler.
Ja, mit Herbert habe ich schon sehr nette Begegnungen gehabt, ein sehr sympathischer Typ, auch als Spieler, taugt mir auch so von seiner Art her. Was mir halt natürlich auch noch immer gefällt, es ist natürlich noch immer eine große, sage ich, oder eine gewisse Distanz da, auch wenn man so ab und zu ein paar Mal über 60 springt, aber Herbert hat auch noch den gewissen, sage ich, die gewissen Distanz, was auch gehört zwischen Trainer und Spieler, auch wenn man ein bisschen immer dummflachsen tut, aber auch er denkt sehr positiv immer über die Löwenzeit zurück.
Peter, was aus 1860 sich besonders reizvoll ist, ist das Duell mit Daniel Birovka, mit deinem ehemaligen Spieler, Ersttrainer bei Wacker Innsbruck, du bei Austria Klagenfurt.
Ja, ich muss da aber ein bisschen korrigieren. Es ist nicht mein Spieler, sondern den hat damals Werner Lorand hochgezogen. Natürlich war Daniel dann weiterhin auch, wie ich Cheftrainer war, bei mir, aber die Lorbeeren gebühren in Werner Lorand, weil ja, der damals hochgezogen, hat er wirklich sehr, sehr gut weiterentwickelt. Daniel hat auch dann seinen Weg gemacht und ich finde auch toll, wie er seinen Weg bei 60 und dann weitergemacht hat. Schade, dass es dann nicht ganz so fußballerisch so weitergelaufen ist, wie es eigentlich bei 60 begann. Aber er hat trotzdem für mich eine tolle Karriere gemacht und natürlich dann als Trainer aller Ehren wert. Er hat die Amateure hervorragend trainiert von 60. Er hat interimsmäßig die Mannschaft in der zweiten Liga gehalten, was sehr, sehr schwierig war und hat seinen Weg gemacht. Und jetzt natürlich treffen wir uns nach langer, langer Zeit als Trainerkonkurrenten, aber ich sehe ihn eigentlich als sehr positiven Menschen, sehr akribischen, man sagt immer akribischen Arbeiter. Das ist ungerecht gegenüber die Trainer von der Vergangenheit, weil auch wir oder auch zum Beispiel auch Werner Lorand hat sehr akribisch gearbeitet. Das ist halt so ein Klischee, was momentan in den letzten Jahren sich so entwickelt hat. Also es gibt keinen Trainer, der was nicht akribisch gearbeitet hat, weil ich muss wirklich sagen, dann tut man diesen Trainern, so wie Ernst Happel, diese Generation, tut man dann sehr weh, wenn die nicht akribisch gearbeitet. Oder haben die Trainer gesagt, da geht's aus, das spielt 11 gegen 11. So stellt man sich das heute ungefähr vor. Nein, auch diese Trainer haben wirklich ihr Handwerk gelernt und haben das auch dementsprechend ausgefüllt. Und der Daniel natürlich hat natürlich auch keine leichte Aufgabe da übernommen bei Wacker Innsbruck, weil jeder erwartet sich natürlich auch wenn man Understatement jetzt im Moment tut und sagt, nein, wir müssen nicht, wir wollen, ja, das kennt man eh. Ich habe selber 6 Jahre in Innsbruck gespielt. Natürlich hat sich da auch einiges geändert, gar keine Frage, aber natürlich, wenn diese Gesellschafter, was dort tätig sind, auch die Ruhe behalten, so wie es auch hier, dass man dann in Ruhe diese Ziele erreicht, weil im Fußball sage ich immer wieder, mit Gewalt geht nichts, mit Gewalt geht alles schief, weil auch siehe damals Saison 93, 94, es hat kein Mensch, glaube ich, damals am Markt gesetzt, dass wir aufsteigen und das ist einfach passiert, weil ihm vieles zusammengepasst hat und so ist es auch im Fußball, dass natürlich auch gewisse Situationen natürlich planbar sind, aber erzwingen kannst du im Fußball sehr wenig.
Und jetzt ist die Mission, glaube ich, ja klar. Also Daniel Birovka möchte aufsteigen, ihr wollt aufsteigen in Klagenfurt. Wie stehen da die Chancen?
Naja, es hängt in erster Linie einmal davon an, Lafnitz. Man darf nicht vergessen, Lafnitz, der souveräne Tabellenführer, er ist im Moment 10 Punkte jetzt vor uns. Innsbruck hat jetzt schon ein Spiel mehr, das sind jetzt ein paar Punkte weniger, aber 10 Punkte, wenn man sich das aus Austria-Klagenfurt hernimmt, das ist schon ein enormer Brocken. Natürlich geistert immer wieder das herum, ob sie überhaupt die Lizenz beantragen für die erste Linie. Das ist für mich als Trainer jetzt einmal zweitrangig, weil ich gehe davon aus, dass sie sie beantragen. Alles andere würde mich schon ein bisschen überraschen, weil 10 Punkte, das kannst du eigentlich in 17 Spielen fast immer mehr herschenken. Aber wie die finanzielle Struktur belaufen ist, das weiß ich nicht. Liefering, sprich der RB-Verein, der darf nicht aufsteigen. Also es geht, wird eben GRK, ich weiß auch nicht, was mit Blau-Weiß-Linz los ist, ob die, weil da ist das Hauptproblem sicher Stadion. Und wird halt zwischen Klagenfurt, Wacker Innsbruck, GRK, ich denke, sind einmal diese Vereine, wo man vermuten kann, dass die Lizenz stellen. Und ist natürlich schon, ich stelle mich natürlich dieser Aufgabe, gar keine Frage. Im Fußball kann schnell was passieren. Man hat das vorige Saison gesehen, da war Austria-Klagenfurt schon 8 Punkte weg. Und im Endeffekt haben sie diese 8 Punkte aufgeholt, weil Ried permanent gebotzt hat. Und dadurch ist Klagenfurt in diese Lage gekommen, selber aufzusteigen. Sie haben es leider im vorletzten Spiel ein bisschen verhaut, nicht ein bisschen, sondern eben verhaut, weil sie haben da gegen Amstetten in der 80. Minute damals einen Elfmeter gehabt, den haben sie leider nicht verwertet. Mit diesem Sieg in Amstetten wären sie durch gewesen. So ist dann in der letzten Runde zu einem Entscheidungsspiel gekommen. Klagenfurt hat das schwierige Spiel gehabt gegen Wacker Innsbruck und Ried hat gegen mein Heimatverein, gegen FAC gespielt und FAC hat leider da nicht ganz mitgespielt. Ich habe mich auch damals im Namen des Vereins bei Austria noch entschuldigt, weil ich ja damals im Verein eine offizielle Tätigkeit gehabt habe. Und das darf man nicht, dass man in der letzten Runde so eine Partie so abschenkt. Nicht? Und dadurch ist immer Ried aufgestiegen.
Peter, du hast im vergangenen Sommer kurzfristig eine Mädchenmannschaft im Wiener Fußballverband trainiert. Gibt es dieses Engagement noch oder ist es mit dieser Unterschrift am Wörthersee eben gefallen?
Ja, das ist natürlich beendet. Man kann nicht oft mit Anwarsch auf 2 Hochzeiten. Das geht schwer. Das ist auch unmöglich von der Distanz her. Ich habe das sehr gerne gemacht. Mir hat das auch riesen Spaß gemacht da im LAZ Wien. Muss man auch heute noch Danke sagen den Herrn Schlosser damals mit dieser Installation. Und den Mädchen hat es auch sehr viel Spaß gebracht, weil es ich immer versucht habe, da was weiterzumachen. Es war für die Mädchen natürlich nicht einfach, auch für mich natürlich nicht einfach, wenn du immer vom Profifußball kommst und auf einmal mit Mädchen, wo ja vieles dann anders läuft, schon anatomisch gesehen und auch die ganzen körperlichen Defizite, was die Mädchen haben. Aber was die Mädchen da mehr haben, ist dieser große Enthusiasmus, der große Spaß beim Training und das hat riesen Freude gemacht.
Peter, mit dem Einstieg beim Heimatverein, beim FAC 2015, da war dann so im Anschluss, hatte man den Eindruck, so ein bisschen der Wurm drin. Da gab es viele kurze Abstecher, Abenteuer. Auf was hättest du gern verzichtet?
Auf diese Entscheidung, die was ich beim FAC im Sommer 2015 treffen habe müssen, die waren innerhalb von ein paar Stunden, um das eben kurz vielleicht zu erklären. Ich habe am Dienstagabend den FAC zugesagt, dass ich interimsmäßig die letzten 7 Spiele übernehme. Gleichzeitig war ich aber schon in Verhandlungen mit Hajduk Split. Und mit Hajduk Split war eigentlich alles geklärt, dass ich im Sommer ein neuer Hajduk Split-Trainer werde. Dann habe ich am Mittwoch mein erstes Training beim FAC geleitet. Nächste Meisterschaftsspiel war Freitag. Und es war halt dann die Konstellation auch so, dass Hajduk Split gegen NK Split am Mittwoch am Abend das Pokal-Halbfinale gespielt hat. Und der Sieger ist im Finale und ist auch schon qualifiziert für die UEFA Euroleague-Qualifikation. Donnerstag in der Früh schaue ich auf mein Handy, habe schon zig Anrufe vom Berater, vom Manager, von einem Managerfreund, der was das Ganze eingefallen hat, und auch vom Präsidenten von Freitagssplit. Und ich habe dann angerufen, was los ist. War es 9 Uhr in der Früh und der hat gesagt, Peter, du musst um 12 Uhr in Zagreb sein, du bist der neue Trainer, ich habe die Presse schon verständigt, die Fans freuen sich schon auf dich, es ist alles klar mit dem Vertrag und so weiter. Und ich bin dann vor den Kopf gestoßen, weil ich habe gesagt, was ist passiert? Natürlich, was passiert ist, sie haben das Pokalspiel verloren, dadurch waren sie nur mal auf Platz 5 und sie haben dringend den Platz 3 noch gebraucht, um dann in die Qualifikation einer europäischen Bewerb zu kommen. Ja, dann war das für mich ganz eine schwierige Situation. Erstens war das mein Heimatverein, zweitens war aber da das Angebot ein sehr guter, muss man sagen, Hut an, 2-Jahres-Vertrag plus die 6 Spiele noch, mit einer Prämie sogar, wenn ich noch diesen Europacup-Platz erreiche. Und da bin ich in einer Zwickmühle gestanden, ob ich diese Entscheidung, was ich jetzt mache, habe ich dann natürlich mit ein paar Freunden kurz geschlossen. Der eine hat gesagt ja, der andere hat gesagt nein. So wie es halt ist. Also, und dann bin ich halt da gestanden mit der Entscheidung, wie triffst du die Entscheidung? Und schlussendlich, kurz und Ende, habe ich mich dann trotz allem für den Weiterverbleib beim FAC entschieden, weil ich gesagt habe, erstens, ich bin da aufgewachsen, 100 Meter daneben, habe da meine ersten Fußballschuhe zerrissen, bis ich eben dann 81 Profi geworden bin, also alle Nachwuchsmannschaften, alle Kampfmannschaften, so heißt das bei uns, durchgelebt. Ich bin da aus den Viertel, also jeder sage, kennt mich dort und alles. Und ich konnte das nicht übers Herz bringen, dass ich da jetzt FAC, wo ich schon zugesagt habe, wo ich schon das Training geleitet habe, wo es da einen Tag vorher ein Meisterschaftsspiel, dass ich da absage. Habe dann schweren Herzens Hajduk-Split abgesagt. Habe mich dann aber 14 Tage später mit Hajduk-Split getroffen, wieder eine Vereinbarung gemacht, zwar nur mehr ein Jahr, natürlich auch Hälfte weniger Geld, aber ich war immer ein Mensch, der was nie ums Geld geschaut hat, weder als Spieler noch als Trainer und noch sonst wieder. Mir ist immer um das Erlebnis gegangen und da weiter. Und so schlussendlich ist dann gekommen, dass ich die Zusage gehabt habe von Hajduk-Split mitten Sommer, mitten Start. Und ja, das war dann auch so, ich habe FAC im vorletzten Spiel in der Liga gehalten, in der zweiten Liga, komme zum letzten Spiel, das letzte Spiel auch noch erfolgreich abgeschlossen, den nötigen Punkt, der was theoretisch noch gebraucht wäre, um drinnen zu bleiben, geschafft. Und ich gehe zum Interview und dann kommt von der Seite her der sportliche Leiter von FAC und sagt, du Peter, Hajduk-Split hat gerade einen neuen Trainer bekannt gegeben. Und dann bin ich da gestanden. War dann, diese Entscheidung war eigentlich die Entscheidung, die was die tödlichste für mich war in der ganzen Karriere, in meiner Fußballkarriere, die schlechteste Entscheidung. Weil es war dann auch so, was machst du jetzt weiter? Okay, der FAC will, dass du weiter Trainer bleibst. Ich habe aber schon mit den anderen gerechnet gehabt. Okay, na dann, ich wollte weiterhin natürlich dann weiter Trainer bleiben, habe natürlich dann dieses Angebot von FAC angenommen und wie dann die nächsten 3 Monate gelaufen ist, über die will ich gar nicht reden, weil das war das Schlimmste meiner Karriere. Das ist mir nie in meiner ganzen Karriere passiert, was da dann passiert ist. Eine Niederlage nach der anderen und dann ist schlussendlich, muss man sich dann trennen, weil es war das, dann hast du eigentlich deinen eigenen Heimatverein in einer Weise gerettet und ein paar Wochen später hast du mit einer schlimmen sportliche Krise eingezogen. Und das war der Knackpunkt in meiner ganzen Trainerkarriere, weil ab diesem Zeitpunkt, ja, dann wissen wir ja die ganzen Stationen, immer die, was nur ein paar Monate oder gar Wochen sogar dauert haben, das war halt dann eine sehr zache Geschichte in meiner Karriere. Nicht?
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 € im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheits Bordassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Peter, im Rückblick, wo war deine erfolgreichste Zeit als Trainer? Immerhin warst du ja bei Rapid Wien 5 lange Jahre Trainer.
Natürlich war das die erfolgreichste Zeit, wenn man jetzt den Meistertitel alles hernimmt. Und auch wenn du zweimal an englischen Premier League Platz 5, Aston Villa zweimal Platz 5, wenn du den in der letzten Quali-Runde eliminierst, wo das Budget Welten auseinander sind und vor allem von der Qualität von einer Aston Villa damals unfassbar, dass die zweimal hintereinander. Der Wahnsinn war ja, dass wir dann 2010, 2011 noch einmal den Gegner gekriegt haben, den was 9-10 gehabt hast, erst mit Aston Villa und das vor allem auf der Insel dann auch. Beim ersten Mal war es ja so, dass wir, sage ich, die schönste Niederlage mit Rapid erlitten haben. Wir haben 2-1 verloren, haben aber das Heimspiel 1-0 gewonnen und sind mit einer, sage ich einmal, schönen Niederlage trotzdem dann in die Gruppenphase gekommen. Und beim zweiten Mal war es halt so, dass du auswärts dort 3-2 gewonnen hast, wo du das Heimspiel 1-1 gespielt hast, wo du mit einem Sieg eigentlich die Insel verlässt, was ja keinen österreichischen Verein bis jetzt gelungen ist, außer einmal GAK gegen Liverpool. Die haben zwar gewonnen, aber sind trotzdem ausgeschieden. Wir sind aber, haben gewonnen und weitergekommen. Und das war natürlich schon eine riesen erstens Sensation und natürlich sportlich ein Riesenhighlight. Österreichischer Meister werden mit dem größten Club, wo du selber sehr erfolgreich als Spieler auch gewesen bist und dann noch Meister werden und dann noch diese Europacup-Saisonen, zweimal Gruppenphase. Wir haben eine Saison 9-10 gehabt, wo wir 7 Spiele, das Ernst-Happel-Stadion mit 55.000 Zuschauern ausverkauft gehabt haben. Das ist nie wieder dann gewesen. Also da sieht man, was da bei Rapid für ein Potenzial dahinter ist an Fans und so weiter. Aber ich möchte auch nicht meine Zeit bei 60 missen, weil ich war damals ein junges Küken, wo ich 96 wieder zum Verein als Trainer gekommen bin, wo 3 Wochen vor der Karl-Heinz Wildmoser mich angerufen gehabt hat und gesagt, Peter, du bist nicht nur ein Co-Trainer beim Werner, sondern du bist auch Amateurtrainer. Und ich habe damals ja keine Ahnung gehabt, Trainingssteuerung, wie leitet man Training oder sonst irgendwas. Also da war Werner Lorenz doch ein sehr großer Lehrmeister und da muss ich auch danken, Werner, sagen, dass ich da alles mitlernen habe können und auch mitnehmen habe können. Und ich war auch dann sehr erfolgreich mit der Amateure im ersten Jahr. Wir sind ja gleich Meister geworden und aufgestiegen in die dritte Liga, was auch das Ziel war. Und dann natürlich die Erfahrungen als Co-Trainer unterm Werner, das Handwerk ein bisschen lernen, auch wenn man selber in der Vergangenheit große Trainer gehabt hat und lernen hat können, aber dann selber vor einer Mannschaft stehen und selber Mannschaft führen, das sind dann 2 verschiedene Paar Schuhe. Und wie ich dann das Amt von Werner übernehmen hab dürfen, war es ja auch nicht so unerfolgreich, muss ich sagen. Es war eigentlich das Einzige, was war, dass in der Saison ein riesengroßer Druck auf dem Karl-Heinz Wildmoser und auf dem Präsidium gelegen ist, sprich wegen einem Europacup-Platz. Also wir mussten dringend einen Europacup-Platz erreichen, um die finanzielle Situation, die was sie in dieser Saison schon angekündigt hat, weil wir ein Jahr vorher keinen Europacup-Platz erreicht haben, da hat es ein Riesenloch aufgetan und dadurch war der Druck auf den Karl-Heinz eigentlich sehr, sehr groß und schlussendlich hat es mich eigentlich dann getroffen, obwohl das eigentlich nichts zum Treffen gewesen wäre, weil ich denke, wenn man die letzten Jahre auch hernimmt, wir waren zeitweise ja sehr erfolgreich mit Werner, auch mit Champions League Quali, auch mit Europacup Platz, aber es war dann auch so, dass ich glaube ich noch immer sagen kann, dass wir trotzdem auf einem guten Weg waren, da die Liga, also vom Halten war, ist für mich gar kein Redwerk gewesen, weil wenn ich mir die Punkteanzahl von damals anschaue und wenn ich sehe, wie viel Schalke heute hat, dann muss man wirklich lachen und wo du dann als Trainer entlassen wirst, 10 Runden vor Schluss, also wo eigentlich keine Not für irgendwas war. Die Not war halt, man wollte unbedingt noch den UEFA-Cup-Platz erreichen, was dann leider auch schief gegangen ist und ein Jahr später kam das Lied nicht. Also Natürlich ist da noch immer ein bisschen Wehmut dabei, weil da ist schon jetzt so viel Wasser, der Isar runtergerannt, also da darf man nicht mehr nachdenken.
Also man muss es ja vor allem den jüngeren Fans sagen, Peter, auf Platz 8 in der Bundesliga entlassen worden, das ist unvorstellbar. Wie überrascht warst du da selber? Welchen bleibenden Eindruck hat dieses Amt hinterlassen bei dir?
Ja, ich habe da natürlich, erstens hat es mich stolz damals gemacht. Ich mein, man muss immer sagen, du warst der Ausländer, auch wenn du Österreicher bist, auch wenn wir gleich nicht mehr aneinander liegen, aber du bist wenn ich die heutigen, meine netten Trainerkollegen sehe, ich, Adi Hütter, Glasner, was die eben positiv bewerkstelligen, also das, und selber waren wir auch dort und dann ist das unverständlich auf der Situation damals. Aber das ist natürlich alles eine andere Zeit. Das darf man immer mehr gleichrechnen. Ist halt auch so gewesen. Natürlich für die jungen Zuschauer, die kennen sich nicht einmal mehr als Spieler, glaube ich, erinnern, weil das schon so lange her ist, wie erfolgreich, dass wir da eigentlich unter Werner Lorenz gespielt haben. Und auch, sage ich auch jetzt da, wenn ich denke, bei Rapid, ich bin der letzte Rapid-Meistertrainer, das sind halt schon 12 Jahre her. Jetzt wird es das 13. Jahr. Also da sieht man, wie schnell die Zeit vergeht. Und in einer Weise weiß man alles, was gestern war und was in der Vergangenheit war. Aber anders Zeit, wie große Zeitspanne da jetzt schon dazwischen ist, zwischen diesen Stationen.
Falko Götz hat ja damals den Job mehr oder weniger geklaut. Nimmst du ihm das noch übel heute? Er soll ja den damaligen Präsidenten Karl-Heinz Wildmoser relativ penetriert haben.
Es gehören ja immer zwei dazu. Natürlich, ich verstehe das auch damals von Karl-Heinz, weil er enorm unter Druck gewesen ist mit dieser ganzen finanziellen Situation. Das war sicher der ausschlaggebende Grund. Ich glaube nicht, dass jetzt diese Niederlage 1-6 da in Berlin jetzt großartig, ja, man, dass der Falko seinen Teil dazu beigetragen hat, okay, gut, das wird halt so dazugehören, aber wie gesagt, das war halt auch, weil wenn man das die ganze Saison so sieht, war ja in Wirklichkeit, dazu muss ich auch sagen, auch 2001 war jetzt nicht unbedingt die Situation so, dass mein Werner damals entlassen hat, weil es war, ja, wir haben das Derby verloren, okay, gut, aber es war keine Serie, so wie heute. Ich denke, so eine Serie, was da manche Vereine momentan, Bundesligisten momentan hinlegen mit 4, 5 Spiele ohne einen Punkt und alles, das hat es ja damals weder beim Werner noch bei mir geben. Ja, einmal auf, einmal ab, okay, das hat man halt, aber es ist nichts Besseres geworden in dem Sinn, nicht? Und dadurch kein immer zwei dazu zu den Ganzen. Aber ich bin beiden immer mehr besser, gar keine Frage.
Du hast das große Glück gehabt, auf ja sehr berühmte Lehrmeister zurückgreifen zu können. Du hast alle angesprochen, einen Ernst Happel, einen Otto Baric, einen Werner Lorand. Mittlerweile, glaube ich, hat sich der Trainertyp so ein bisschen geändert, aber das waren schon sehr prägende Gestalten, glaube ich, oder?
Damals war der Trainer noch der Trainer. Damals hat der Trainer noch das Heft in der Hand gehabt. Heute musst du mit 100.000 Beratern umschlagen, weil dann der Berater anruft, warum spielt mein Spieler nicht und so weiter, macht auch Druck gegenüber dem Verein und so weiter. Also mit denen haben sich diese Trainer Gott sei Dank nicht beschäftigen müssen. Und das ist schon auch eine große Entwicklung, was sie da abspielt. Und wenn ich dann zum Beispiel auch, ohne dass ich den Kollegen jetzt, den Herrn Klaus, zu nahe treten will, aber wenn ich mir das Interview da jetzt auch nach dem Nürnberg-Spiel, wo sie da für Aussage von dem Trainer her, also da machen wir aus dem Fußball schon eine Wissenschaft. Da ist in einer Angriffssituation oder Abwehrsituation spielen wir 4 Systeme auf einmal. Und was da für Wörter fallen. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, ob das die Spieler überhaupt. Man muss sich einmal die Frage stellen, kapieren das die Spieler überhaupt, was da jetzt schon geredet wird? Ja, oder ob man nicht Fußball wieder so lässt, wie Fußball ist, dass halt da 11 gegen 11 gespielt wird oder 10 gegen 10. Die zwei Torleute sind halt nur in den Kastel drinnen, aber ob man nicht auch den Fußball jetzt einmal schon verkompliziert, weil da kommen ja Situationen schon raus, fernnahe Spieler, naja gut, bist fernnah, bist jetzt da oder nicht? Nein, also das hat aber jetzt nichts mit Weiterentwicklung des Trainerseins zu tun. Jetzt in meinem Fall, ich nehme das alles sehr gerne zur Kenntnis, was da gesprochen wird und was da gegeben wird. Aber ich frage mich halt, ob es auch die Spieler kapieren. Vielleicht sollten sie die Trainer fragen, hoppala, kapieren das überhaupt meine Spieler? Oder gehen wir nicht vielleicht wieder einen Schritt zurück und werden wieder einfacher und spielen wieder das Normale? Oder falsche Neun? Ich habe nie gewusst, dass es eine falsche Neun gibt. Nicht? Aber so hat sich halt der Fußball entwickelt. Aber muss man halt damit umgehen. Aber für mich stellt sich halt die Frage, machen wir nicht den Fußballer schon jetzt kompliziert, das, was er dann ist? Ob sie dann die Spieler überhaupt noch kapieren oder ob die noch mit Freude zu einem Training kommen, wenn die andauernd schon alles erklärt, es wird da alles erklärt, was du machen sollst, außer dass du sagst, spüren wir mit Freude Fußball.
Da ist ein großes Problem auch vielleicht das NLZ im Nachwuchsfußball eben, also die Nachwuchsförderung, weil im Grunde gibt es ja nicht mehr diese Straßenfußballer. Oder wie siehst du das?
Ja klar, die Straßenfußballer, die wird es auch nicht mehr so geben, das glaube ich, weil sich natürlich auch schulisch alles geändert hat. Ich glaube auch, dass natürlich im schulischen Bereich ja auch viel Druck schon auf die heutigen Kinder ist, als wie zu unserer. Das darf man ja gar nicht mehr gleichsetzen. Aber das, was sicher vielleicht ein bisschen verloren geht, ist einfach dieses selbstständige Lernen, auch diese Bewegungslehre. Ich sage immer ab und zu, sage halt zu einem 10-Jährigen, versuch auf den Baum aufzukriegen. Ich glaube, die wissen gar nicht, wie man jetzt auf einem Baum, ohne dass jetzt eine Latte hinstelle, wie die auf einem Baum aufkommen und wie sie die da oben weiter handeln und so weiter. Diese kleinen Dinge. Ich sage ja auch, sage zu einem Kind heute, mach einen Purzelbaum. Rolle vorwärts. Ich sage es Rolle vorwärts, wir sagen Purzelbaum. Ich glaube, manche, erstens trauen sie sich schon gar nicht mehr, weil sie diese Bewegungslehre auch nicht mehr haben. Das sind jetzt einfache Dinge, von denen, was ich rede. Aber das ist auch das, was sie auch im Fußball momentan tut. Dass auch vieles vielleicht auch zu verkompliziert wird von dem Ganzen.
Peter, wir wollen ein bisschen über die Löwen sprechen. Was würdest du anders machen bei 1860?
Das ist eine gemeine Frage. Das ist immer, was für denn? Sagen wir so, für das bin ich jetzt wieder zu weit weg, dass ich sage, was kann man anders machen? Ich weiß nicht, ich kriege natürlich sehr viel mit, also ich bin da schon auch ein bisschen involviert in den ganzen Geschehen. Ich merke schon mit, dass es da zwischen Fans eine große Kluft gibt, dass da auch, da muss ich auch vielleicht den einen oder anderen im Verein zur Verantwortung ziehen, der was das noch spaltet auch, das kommt leider noch dazu, der was sich noch gefreut, wenn die eine Seite da nicht so den großen Zuspruch kriegt, das was auch ich ein bisschen verurteile, dann muss man auch dazu sagen, egal welche Fehler Herr Ismail gemacht hat und was halt gravierend war, gar keine Frage. Aber trotz allem müssen die Leute aufpassen, weil er ist noch immer derjenige, was ein bisschen auch diese Zügel in der Hand hat. Und das sollte man schon auch mit einbeziehen und nicht meinen, den Schirmer links außen und dann ist es vorbei. Also da muss, glaube ich, schon diejenigen, die was natürlich jetzt auf mich schimpfen werden, weil die das nicht verstehen wollen, die werden natürlich jetzt sauer auf mich sein, aber die sollen sich schon ein bisschen hinterfragen, natürlich, wo kommt die Kohle her? Und auch wenn man jetzt spricht von Aufstieg in die nächste Liga, wenn ich dann die jetzige Führung hernehme, was tut die dazu, dass das Finanzielle und so weiter besser wird? Da hört man eigentlich sehr, sehr wenig. Ich glaube, sie haben jetzt einen neuen Geschäftsführer, der was sich, glaube ich, sehr bemüht, Herr Pfeiffer, der, was sich da, glaube ich, sehr bemüht, dass da wieder alles ins rechte Lot kommt. Man hat auch mit Günter Gorenzlan-Mann, der sich sportlich auch sehr gut auskennt. Man hat einen Trainer, der was erfahrener Trainer ist, der was schon einmal weiß, wie man aufsteigt. Das ist auch sehr wichtig, der was da auch in meiner Sicht gute Arbeit macht. Aber da müssen sie die Leute, die was auch für das Wirtschaftliche und alles da verantwortlich zeigen oder zeigen sollten, auch einmal Zwie nicht. Das Wort, was mir gerade eingefallen ist, in die Hand nehmen, dann sind sie die die Hosen aufziehen und sagen, hoppala, wir müssen schauen, dass da einmal was weitergeht mit dem Verein und nicht nur immer reden und sich feiern lassen schauen, dass halt die eine Gruppe hinter mir ist, die was eh die anderen wegdrücken und nichts für den Verein bringt. Da können sich diese Leute ein Beispiel an einen Karl-Heinz Wildmoser nehmen, ne? Auch wenn es damals auch für den Karl-Heinz schwierig war. Auch wenn der auch seine Fehler gemacht hat, gar keine Frage. Aber er hat damals, wie er den Verein 92 damals übernommen, schon auch eigenes Geld in die Hand genommen und hat gesagt, so, jetzt gehen wir voran. Was dann passiert ist, ist alles dann schnell von gestern, also nicht schnell von gestern, aber dann ist er natürlich auch was sportlich weitergegangen. Und das war auch der Erfolg oder der wichtige Schritt, um erfolgreich zu sein. Und natürlich werden jetzt viele oder einige Löwenfans da nicht einverstanden sein, was ich da sage, aber sie wissen auch nicht, dass ich auch sehr viel mitkriege, was rundherum passiert. Und dadurch geht es nur, so wie es vor, sage ich jetzt einmal, 25 Jahren, nur miteinander können die Löwen stark sein. Wenn sie sich untereinander nicht klar sind, dann wird das auch nichts. Und weil es hier ist so, in den Vereinen ist so viel Potenzial, man sieht es ja, so viel Potenzial. Und das muss man halt wieder schauen, dass man das bündelt. Und dass man miteinander tut und nicht gegeneinander.
Du bist richtig involviert, Peter. Wie oft denkst du an 60 eigentlich? Tagtäglich?
Da muss ich mal eine ehrliche Antwort geben, ja, weil ich tagtäglich meine SMS-Listen sehe und weiß, was da vonstatten geht. Darum bin ich tagtäglich, auch wenn ich jetzt da umdrehe, wenn ich das Handy jetzt da hernehme, habe ich die WhatsApp-Gruppen. Und damit weiß ich, was los ist.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein. Bin ich gerade, ja, bin ich König, ja. Und das Spielfeld